Morgen. Für die hier neu sind, ich bin Jonathan Reichert und ich werde heute Morgen predigen aus Galater 4. Manche wundern sich vielleicht, ja, wir machen einen kleinen Sprung. Letztes Mal waren wir schon Kapitel 5. Das hat bestimmte Gründe, warum wir das gemacht haben. Galater 4, Verse 12 bis 20. Ich glaube, dass in diesem Abschnitt wird gezeigt, dass wir alle jemand nachfolgen, dass wir alle einem bestimmten System, einer Person irgendwie nachfolgen, dem dienen. Bob Dylan hat es vor Jahren gesungen, you gotta serve somebody. Ja? Ich glaube, wir würden gerne alle so individualistisch leben, dass jeder so für sich lebt und einfach dem nur nachgeht, wie er ist und was er glaubt. Aber in Wirklichkeit, Bob Dylan singt, ob du der reichste Mensch auf Erden bist, ob du ein Bauarbeiter bist, was immer. Jeder von uns folgt irgendjemand nach, dient etwas und das ist die Realität. Und wir werden heute eine Stelle lesen, die vielleicht nicht vielen so bekannt ist oder über die man ganz leicht stolpern kann. Und heute geht es nicht nur darum, dass ich gut predige, sondern dass ihr vor allem gut zuhört. Weil diese Stelle könnte man auch leicht missverstehen. Deshalb lasst uns genau hinhören, was diese Stelle sagt. Galater 4, Verse 12 bis 20. Ich flehe euch an, Brüder, werdet wie ich. Denn auch ich bin geworden wie ihr. Ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst, dass ich krank und schwach war, als ich zu euch zum ersten Mal das Evangelium verkündigte. Ihr aber habt auf meine Schwäche, die für euch eine Versuchung war, nicht mit Verachtung und Abschaum geantwortet, sondern mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, wie Christus Jesus selbst. Wo ist eure Begeisterung geblieben? Ich kann euch bezeugen, wäre es möglich gewesen, ihr hättet euch die Augen ausgerissen, um sie mir zu geben. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Jene Leute bemühen sich um euch nicht in guter Absicht. Sie wollen euch abtrünnig machen, damit ihr euch dann um sie bemüht. Gut wäre es, wenn ihr euch zu jeder Zeit in guter Absicht um mich bemühen würdet und nicht nur dann, wenn ich bei euch bin. Bei euch, meinen Kindern, für die ich von meinem Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Ich wollte, ich könnte jetzt bei euch sein und in anderer Weise mit euch reden, denn euer Verhalten macht mich ratlos. Gott, ich bete, dass du heute Morgen zu uns sprichst durch dein Wort, dass du meine menschlichen Worte nimmst und dass du uns triffst ins Herz, dass du redest. Herr, wir wollen nicht nur einen netten Vortrag hören über eine Bibelstelle, einen netten Kommentar, sondern wir beten, dass du uns weiterbringst, dass wir vorwärts kommen in unserem Glauben, dass unser Herz offen ist für dich, Gott. Und wenn jemand hier ist, der vielleicht noch nicht so recht glauben kann, Herr, ich bete, dass du unsere Herzen heute aufschließt, dass wir dich sehen und sagen, ja, ich glaube an Jesus. Amen. Wir lesen hier am Anfang dieser Stelle, werdet wie ich. Aber ich möchte kurz auf den Zusammenhang eingehen. Warum sagt Paulus, werdet wie ich? Paulus war auf seiner ersten Missionsreise. Er kam von Antiochien, was heute Syrien ist, und segelte rüber nach Zypern und dann Kleinasien, das, was heute Türkei ist. Und das ist jetzt eine Annahme, hier ist die Rede davon, er wurde auf einmal sehr krank. Es gibt verschiedene Überlegungen, Annahmen von Theologen und Bibelkommentatoren, die denken, dass möglicherweise hat er ein Fieber gehabt, als er an der Küste ankam von der heutigen Türkei. Und deshalb musste er ins Landesinnere gehen, in die Berge sozusagen oder in die Hügellandschaft von Galatien. Wir wissen es nicht sicher. Auf alle Fälle sagte er sogar, er war ein Stück weit deformiert. Also war irgendwie etwas in seinem Gesicht oder in seiner Gestalt, was fast ein bisschen beschämend war. Aber die Leute haben ihn angenommen. Sie haben ihn sogar so angenommen, dass er sagt, ihr hättet euch ein Auge ausgerissen. Das ist eine ziemlich krasse Aussage, wenn wir mal überlegen, wenn ich irgendwo hinkomme und jemand erholt mich vielleicht vom Flughafen ab und sagt, hier, mein Auge, so sehr lieben wir dich, so sehr schätzen wir dich, wir geben alles für dich. Er sagt, er hat mich wie ein Engel aufgenommen. Und er war in diesen, das ist nicht nur eine Stadt, sondern er war in mehreren Städten in Galatien, hat dort das Evangelium gepredigt und ich sage es immer wieder, Gospel House ist ja Gospel, ist das Evangelium, das ist für uns das Zentrale. Für uns geht es nicht nur darum, ein bisschen gut christlich zu leben, sondern wir glauben, Evangelium bedeutet diese gute Nachricht von Jesus, dass Jesus gerettet hat, uns neues Leben geschenkt hat, durch sein Kreuz und die Auferstehung. Und dann lesen wir im ganzen Galaterbrief, in diesem Brief an die Galater, dass offensichtlich andere Leute da in die Gemeinde gekommen sind. Sie kamen aus Jerusalem. Das war ja sozusagen der Startpunkt der Kirche, da wo alles angefangen hat. Das ist sozusagen die Urgemeinde. Das ist das, wo alles noch sozusagen ursprünglich war und gut war. Und die Galater haben natürlich gesagt, naja, also wenn die aus Jerusalem kommen, dann muss man das sehr ernst nehmen. Das ist ja offensichtlich Hammer, was von Jerusalem kommt. Aber er sagt, diese Leute haben euch nicht das Evangelium gepredigt. Und er geht hier auch in diesen Versen darauf ein, was ist mit eurer Begeisterung, was ist mit eurer Freude geworden? Warum seid ihr so hart geworden? Er spricht das dann auch später an, ihr wollt euch gegenseitig die Gliedmaßen ausreißen? Warum seid ihr so zynisch, so hart, so erbittert geworden? Und er bezieht das auf das Evangelium, weil er nicht mehr das Evangelium in seiner Fülle glaubt, sondern dann glaubt, dass ihr doch durch eigene Werke, gute Taten irgendwie den Gott und die Menschen beeindrucken könnt. Und dann sagt er am Anfang dieses Abschnitts, werdet wie ich. Er sagt sogar, ich flehe euch an. Also manche übersetzen es mit ich bitte, aber das Wort ist doch sehr, sehr ausdrucksstark. Ich sage wirklich, ich flehe euch an. Er spricht sie auf einer Herzensebene an. Er ist nicht nur, will mit ihnen irgendwie argumentieren, irgendwie ihr Verständnis erreichen, sondern er fleht sie an, werdet wie ich. Das ist eine krasse Aussage, oder? Ich weiß nicht, hast du schon mal zu jemandem gesagt, werde wie ich? Wir würden vielleicht sagen, werde wie Jesus. Ja? Und er schließt ja auch diesen Abschnitt damit ab, dass er sagt, Christus soll in euch Gestalt werden. Das ist das Endziel, das ist das, was Gott wirklich möchte. Und trotzdem sagt er, werdet wie ich. Jetzt denken wahrscheinlich viele von uns, naja, das ist so eine einmalige Stelle, darf man nicht überbewerten. Wenn man die Bibel anschaut, sagt Paulus das immer wieder. Ich lese einfach ein paar Verse vor. 1. Korinther 4, 16 sagt, darum ermahne ich euch, haltet euch an mein Vorbild. 1. Korinther 11, 1, nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Philipper 3, 17, ahmt auch ihr mich nach, Brüder, und achtet auf jene, die nach dem Vorbild leben, das ihr an uns erhabt. Philipper 4, 9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also es ist nicht eine einzelne Stelle, die hier steht, sondern Paulus sagt das immer wieder. Ahmt mich nach, werdet wie ich, seid wie ich. Wir sollen Vorbilder haben. In unserer Zeit würden wir sagen, es klingt schon ein bisschen arrogant, oder? Ganz ehrlich, also es klingt schon ein bisschen eingenommen. Paulus, glaubst du, bist so toll, bist so ein toller Typ, dass die Christen, also bist bestimmt vielleicht ein bisschen weiter. Er sagt das. Und die Frage ist an uns, haben wir Vorbilder? Haben wir Vorbilder oder sagen wir nur so allgemein, ich will mehr wie Jesus werden? Hast du geistliche Leiter, die weiter sind als du, Leute, die im Glauben fortgeschritten sind, mit denen du im Gespräch bist, die in dein Leben reinreden, haben wir Leute, die wissen, wie es uns geht. Die wissen um unsere Konflikte, die wissen um unsere Probleme, mit denen wir reden. Aber ich rede nicht nur, manchmal als Christen in Deutschland reden wir ganz schnell dann von Seelsorge. Ja? Und manchmal kommt mir das fast ein bisschen vor, wie ich gehe jetzt zur Therapie. Es geht nicht nur um eine Therapie, sondern es geht um Leben teilen. Es geht darum, dass wir Menschen haben, die uns kennen, die uns reinreden dürfen. die uns Vorbilder sind, wo ich sagen kann, der Typ ist nicht perfekt. Er tut nicht alles richtig. Wir werden später sehen, Paulus hat nie behauptet, dass er perfekt ist. Er hat nie behauptet, dass er alles richtig macht. Aber Jesus nachzufolgen und immer mehr zu werden wie Jesus, ist ganz konkret. Dass wir Leute haben, wo ich aufschaue und sage, wow, der hat Qualitäten, der hat Eigenschaften, die gut sind. Leute, das ist ein Grund, warum wir in New Frontiers sind. Für mich war es wichtig, vor ein paar Jahren, dass ich gesagt habe, ich will nicht hier eine Gemeinde alleine leiten und einfach vor mich hin machen. Wir hatten einen älteren Herrn aus England auch, den David, der war für mich auch sowas, wo ich aufgeschaut habe, mit dem ich mich besprochen habe. Aber wie ich die Neville und die anderen Leute von New Frontiers kennengelernt habe, war es mir wichtig, dass wir wo dazugehören zum einen, aber zum anderen auch, dass ich jemanden habe, wo ich sagen kann, der ist weiter als ich. Zu dem schaue ich auf, der hat Qualitäten, der hat macht Dinge, die sind klasse. Er ist nicht perfekt, er macht nicht alles richtig, aber das sind Dinge, auf die ich schauen kann. Und so unsere erste Frage ist, kannst du damit leben? Willst du das? Wollen wir das? Wollen wir Leute in unserem Leben haben, wo ich sagen kann, ich will so werden wie der? Paulus ist sehr drängerisch. Er sagt, er flieht sie an. Ihr müsst mich haben als Vorbild. Und das drückt auch etwas aus, nämlich eine Transparenz. Du kannst nicht, ich habe es schon öfters hier gesagt, ich schaue auch gerne irgendwelche Podcasts und YouTube-Videos von Predigern. Ich habe so meine Lieblingsprediger. Aber so ein Prediger ist nicht im Leben. Den kenne ich nicht. Ich kann die Worte gut finden, ich kann die Predigten gut finden. Aber er kann mir schwer ein Vorbild sein, weil ich ihn eigentlich nicht persönlich kenne. Und ich glaube, es ist wichtig, wir leben in so einer medialen Welt, dass wir aus der ganzen Welt Fernsehprediger uns anhören können, Videopredigten und sagen, das ist, wo ich Nahrung bekomme. Paulus offensichtlich war so nahbar, dass die Leute sagen können, Paulus kennen wir. Er ist transparent, er ist erfahrbar. Wir haben ihn erlebt. Und deshalb können wir werden wie er. Wenn wir werden wie jemand anders, dann beruht das eigentlich auf einem Prinzip, das in der ganzen Welt sichtbar ist. Ihr kennt vielleicht die Sendung The Apprentice, der Lehrling. Ich werde keine politische Aussage heute machen, aber Trump war der Firmenchef, der Lehrlinge hatte. Und das Prinzip ist, dass wir alle Azubis sind auf eine Weise. Die Bibel nennt das Jünger. Ja, Jünger hat halt heute so einen negativen Beigeschmack, das klingt so Jünger einer Sekte, Jünger von so irgendeiner komischen Sekte. Nee, Jünger ist eigentlich ein Lehrling, ist ein Azubi. Und das Prinzip dahinter ist, wenn ich zum Beispiel ein Instrument lerne, ja, also ich hatte mal eine E-Gitarre und ich habe davon geträumt, dass ich Rockstar werde, aber das hat nicht so gut geklappt, weil ich habe so nach diesem Prinzip gelebt, wie es heute so häufig ist. Ich brauche niemanden, der mir das wirklich beibringt. Das steckt in mir, ja, so die Kreativität und die Kunstfertigkeit. Das steckt alles in mir. Das muss ich nicht groß lernen. Das ist, warum wir dieses Prinzip oft ablehnen von einem Lehrling oder Azubi. Wir denken, ich kann das schon selber. Aber so wie in der Musik, wenn jemand sagt, ich bin einfach nur super talentiert, aber übt nie, wird er nie ein großartiger Musiker. Oder Regina, stimmt das? Oh ja, Regina studiert Musik. Regina ist super talentiert, aber das reicht dir nicht, oder? Sondern du übst stundenlang und Kinder fangen an, der Lehrer geht mit ihnen über die Tonleiter. Es ist eigentlich demütigend, ja, da stundenlang zu sitzen neben so einem älteren Herrn oder älteren Dame und dann so den Ding zu spielen über Stunden. Ja. Aber das ist, was ein Lehrling ist. Das ist das ganze Prinzip, Ich muss nicht die Fehler wiederholen, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Mein Lehrer hat es von einem anderen Lehrer, der es wieder von einem Lehrer hat, wieder von einem Lehrer. Es ist über Jahrhunderte sozusagen ein angehäuftes Wissen und eine angehäufte Weisheit, die da zusammenkommt. Und ich muss nicht Fehler machen, die Leute vor 300 Jahren gemacht haben. Und ich glaube, es gibt noch einen Grund, warum wir uns schwierig tun mit dieser Aussage, werde wie ich. Wir leben in einer Zeit, wo viele sagen, ich kann mit organisierter Religion nichts anfangen. Ja? Alles, was nach Institution ausschaut, finde ich ganz schwierig. Aber ich glaube, wir haben kein Problem mit einem organisierten Krankenhaus, mit einem organisierten Sprechzimmer, mit einem organisierten Chefarbeitsplatz, organisierter BVG. Nee, die ist nicht immer organisiert und deshalb ist es schwierig. Wir fahren dann lieber Fahrrad. Warum mögen wir es nicht? Ich glaube aus diesem Grund, warum mögen wir, wir mögen in allen anderen Lebenssituationen, mögen wir, dass es gut organisiert ist, gerade als Deutsche. Aber wenn es um Religion geht, dann da will mir jemand reinreden. Also das finde ich nicht gut, wenn das alles so klar strukturiert ist. Und es ist wieder diese, glaube ich, wirklich dieses Verständnis, wenn es um Gott geht, um Glauben, dann finde ich die Antwort in mir selber. Das muss mir niemand anders geben. Aber wie gesagt, in allen anderen Lebenssituationen brauchen wir jemanden, der uns an der Hand nimmt, die Dinge beibringt. Und das gilt auch für den Glauben. Und wie gesagt, deshalb glaube ich wirklich, oder bin ich so froh, dass ich Leute habe, zu denen ich aufschaue. Ich habe mehrere Leute, zu denen ich hochschaue. Und das ist nicht nur, wie gesagt, aus der Distanz, dass ich irgendwelche Botschaften, Predigten höre, sondern ich will von denen hören, was glaubst du? Hier sind viele Prinzipien, was biblische Leiterschaft bedeutet. Und wenn jemand nicht Leute hat, ein Leiter, und ich habe immer wieder christliche Leiter getroffen, die unglaublich viel erwarten von den Leuten unter sich, die sagen, wenn wir das sagen, dann müssen die Leute das so in der Gemeinde machen. Die erwarten, ein Vater erwartet, die Familie muss gehörig spuren. Aber niemanden über sich wirklich anerkennen, das ist gefährlich. Und ich rede nicht nur von irgendwelchen Organisatoren. Viele von uns kommen von traditionellen Kirchen, lutherisch, presbyterianisch, weiß ich woher. Ich rede nicht nur davon, dass man irgendwie einen Bischof hat oder dass man irgendwie jemand hat, eine Gruppe von Leuten, die über einem stehen, sondern ich meine dieses ganz Persönliche. Paulus redet hier ganz persönlich, werdet wie ich. Wer sind die Leute, die dich und mich trainieren? Wer sind die Leute, von denen wir lernen? Wer sind die Leute, auf die wir hören? Gibt es Leute auf, und das ist sehr persönlich heute Morgen, damit ist jeder von uns angesprochen. Weißt du, ich habe auch Momente, wo mir Leute was sagen, wenn mir Neville was sagt, manchmal, echt? Nee, finde ich doof. Mag ich nicht. Das ist unsere menschliche Natur. Es fällt uns schwer, auf andere zu hören. Es fällt uns schwer, wirklich Leitung anzuerkennen. Und wir werden gleich sehen, es geht nicht um Diktatur, es geht nicht um Leute, die uns zur Schnecke machen, sondern es geht um Leute, wo wir wissen, die uns gerne haben, aber denen wir erlauben, reinzureden. In Hebräer 13, Vers 7 heißt es, denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben. Schaut auf das Ende ihres Lebens und ahmt ihren Glauben nach. Und hier sehen wir was weiteres. Es ist gut, Leute, die schon so gegen Ende gehen, ja, oder auf Leute zu schauen, die schon den Lauf vollendet haben. Einer der Leiter von New Frontiers, Terry Virgo, der die ganze Bewegung, zu der wir gehören, angefangen hat. Das ist für mich so ein Mann. Ich habe nicht viel persönlichen Kontakt mit ihm, nur wenige Gespräche mit ihm gehabt. Aber das ist ein Mann, wo ich sage, wow. Ich habe viele christliche Leiter gesehen, die schnell losgespurtet sind, die ein Mordstempo vorgelegt haben, aber nicht gut geendet sind. Schaut auf ihr Ende. Schaut auf das, wie es endet. Manche von uns, sie waren früher in der Kirche am Südstern, da waren tolle Zeiten im Südstern, da waren wahnsinnig stark die Gegenwart Gottes und Gott hat gewirkt und viele sind zum Glauben gekommen. Aber hier das Prinzip ist ganz eindeutig. Wie hat es geendet? Wie enden Menschen? Wie endet ein Dienst? Wenn 1. Timotheus 1, Vers 15 sagt, das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Und damit wird die Haltung von Paulus ausgedrückt. Wie ich schon sagte, er ist nicht jemand, der eine Diktatur aufgebaut hat. Werdet wie ich bedeutet nicht, ich habe mein Königreich und jetzt ich bin der Oberboss. Sondern die erstaunliche Aussage hier ist, Jesus hat uns gerettet. Er kam, um Sünder zu retten und ich bin der Erste. Im Englischen ist, finde ich, noch schön übersetzt. I'm the chief of sinners. Ich bin der Obersünder. Ich bin der Chef der Sünder. Das sagt Paulus, nachdem er Jahrzehnte Gott gedient hat. Er war wahrscheinlich der größte Prediger seiner Zeit, der größte Missionar, nennt sich Chief of Sinners. Ich bin der Chef der Sünder. Und das drückt etwas aus. Wenn er sagt, werdet wie ich, dann sagt er nicht, ich bin perfekt und ihr müsst alle werden wie ich, sondern es gibt Gutes, was ihr von mir euch abschauen könnt. Und eins ist eine Zerbrochenheit. Eine Zerbrochenheit zu sagen, ich weiß, ich habe es nicht drauf. Ich habe nicht alles richtig gemacht. Er sagt nicht, er redet nicht davon, er war der Obersünder, als bevor er gerettet wurde, bevor Jesus ihn gerettet hat. Sagt er, ich bin der Obersünder. Und diese Zerbrochenheit müssen wir uns immer wieder bewahren. Ich bin manchmal sehr traurig, wenn Christen in Konflikten sagen, du hast es falsch gemacht, ich habe alles richtig gemacht. Meine Frage ist, hast du das Evangelium verstanden? Es ist wichtig, wir sind eine Gemeinde unter dem Evangelium. Und wir sind Menschen, die gerettet sind. Aber Heiligung bedeutet nicht, dass wir heute sagen, wegen unserem Tun schon völlig gerecht sind, schon völlig geheiligt sind, sondern es ist, was uns angerechnet. Die Gerechtigkeit Jesu wird uns angerechnet. Unser Tun ist nicht völlig gerecht. Kann es nie sein auf dieser Erde. Und ich hoffe, dass wir alle diese Demut haben und zu sagen, ich habe versagt, du hast versagt, können wir zusammenkommen als zerbrochene Sünder, die aber wissen, dass sie durch das Blut Jesu gerecht gemacht sind. Das macht einen Unterschied, wie wir Gemeinde leben. Und dann sagt Paulus, nicht nur werdet wie ich bin geworden wie ihr. Und was meint er damit? Das war ein langer Punkt. Die nächsten Punkte sind weitere 4 Punkte, aber die sind relativ kurz. Paulus ist geworden wie die Gemeinde, wie die Leute dort. Paulus war super ausgebildet, war ein Theologe, war ein unglaublich heller Kopf. Und er kam nach Galatien und das waren zum Großteil Bauern. Das waren einfache Menschen, die nicht lange die Schule besucht hatten. Aber das Erstaunliche ist, er sagt, ich bin geworden wie ihr. Und er sagt das immer wieder, im Korintherbrief schreibt er darüber, ich bin den Juden ein Jude geworden, ich bin den Barbaren ein Barbar geworden, ich habe mich kulturell an sie angepasst. Ich bin kulturell flexibel. Und das gilt auch für uns. Wir müssen immer wieder uns auf die Leute, mit denen wir zu tun haben, einlassen. Das ist, wie Jesus war. Wir kommen zum Schluss drauf. Paulus ist ein Galater geworden, obwohl er eigentlich ein gelehrter Jude war. Unser Stil wird sich immer wieder ändern. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht irgendwie komische christliche Sprache benutzen. Ich war mal bei einem Gebetstreffen und eine Frau kam auf mich zu und ich weiß gar nicht mehr die Ausdrücke, die waren so hochstechend, aber das war, sie hat mir irgendwie 5 Ausdrücke für Gebet hingeknallt und ich kannte die gar nicht so richtig und ich habe gesagt, ich bete einfach. Aber ich sollte irgendwie diesen besonderen, und so manchmal reden wir als Christen so arg hochgestochen in unserem christlichen Sprachgebrauch und die Leute können es gar nicht verstehen. Paulus war sehr gebildet, aber er hat sich völlig auf die Menschen eingelassen, auf ihr Niveau, auf ihre Art und ist geworden wie sie. Und dann lesen wir hier, ich habe es vorhin schon erwähnt, er war schwach und verletzlich. Wir wissen nicht genau, was es genau bedeutet, aber offensichtlich, dieses Werden wie ihr heißt nicht, mir geht es gerade nicht so gut, heute werde ich nicht predigen, das schaut schlecht aus. Also wenn ich jetzt vor euch trete und die Leute sehen, dass ich es nicht so ganz im Griff habe, das hat er nicht gemacht. Er war offensichtlich, wir wissen nicht genau was, aber irgendwas schien an ihm schwächlich und sogar irgendwie verabscheuend. Aber er hat trotzdem das Evangelium gepredigt. Er war transparent. Er hat ein Stigma hatte. Er hat nicht gesagt, meine Schwäche sollen die Leute ja nicht sehen. Die Frage ist, sind wir bereit, so transparent zu sein? Es macht uns von Gott abhängig. Schwach zu sein, transparent, macht uns abhängig von Gott. Und als letzter Punkt, er spricht von Geburtswehen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir tun uns schwer damit, jemand zu hören, der sagt, werde wie ich. Dann sagen wir, nee, die Antwort steckt in mir. Ich weiß, was für mich am besten ist. Und das andere ist, dass wir die Kirche behandeln, wie, als wäre es ein Business. Als wäre es eine Firma. Aber Paulus ist sehr anders. Er redet von sich, als wäre er eine Mutter. Also ich weiß noch, wie Juliette geboren wurde. Ich hatte keine Ahnung, was bei so einer Geburt vor sich geht. Ja. Als junger Mann hatte ich keine Ahnung, was da alles passiert. Ja, und wie krass und wie schmerzhaft und wie fast brutal das Ganze ist. Ich war so ein bisschen, wow. Ja. Letztens war ein Meme auf Facebook, wo eine Frau gesagt hat, ich will schwanger werden, damit ich mal spüren kann, wie eine Männergrippe sich anfühlt. Nein, eine Schwangerschaft ist natürlich viel, viel schmerzhafter, viel schlimmer. Wir Männer können uns das wahrscheinlich nie vorstellen, was es bedeutet. Aber Paulus redet von dieser Gemeinde, als wäre er eine Mutter. Er sagt, ich bin in Geburtswehen. Es ist so schmerzhaft, es ist so schwierig für mich. Wie gesagt, die Geschichte war, dass er hatte ihnen das Evangelium gepredigt, sie haben an Jesus geglaubt, sie haben an die Gnade Gottes, sie haben die Gnade Gottes angenommen, wie ein Geschenk, haben es empfangen und gesagt, ja Gott. Und dann kamen später Leute, die gedacht haben, nee, die Gnade ist okay, aber es geht um noch viel mehr, ihr müsst vor allem richtig gute Menschen werden, viel leisten. Und deshalb sagt er, ihr habt eure Begeisterung, eure Freude verloren. Auch wir müssen uns fragen, wenn unser Christenleben immer schwierig ist und kompliziert und wir ständig verärgert sind, leben wir im Evangelium? Die Frage muss ich mir stellen. Lebe ich im Evangelium? Glaube ich das Evangelium, dass Gott es gut mit mir meint? Wenn ich ständig mich konzentriere auf Probleme und Schwierigkeiten, lebe ich wirklich in dem Wissen des Evangeliums, in der Gnade Gottes? Das ist, was er sie fragt. Und er stellt sich hier da als Mutter, die sagt, ich will, dass ihr die Gestalt Jesu annehmt. Das ist das Ziel. Es ist nicht das Ziel, sein Ziel war nicht in erster Linie große Gemeinden zu bauen, anerkannte Gemeinden zu bauen. Sein Ziel war nicht, als der Superprediger da zu stehen. Sein Ziel war, dass es lauter kleine Jesu auf dieser Erde sind. Lauter Menschen, die immer mehr werden wie Jesus. Aber eins, wie das passiert ist, dass wir Menschen haben, das ist nicht ein rein geistlicher Vorgang, sondern dass wir Menschen haben, auf die wir hochschauen und die uns Vorbild sind, die transparent sind, die flexibel sind, kulturell sich einlassen. Und ich komme zum Ende. Jesus war all das. Jesus konnte von sich sagen, werdet wie ich. Jesus war kulturell flexibel. Jesus, der in Ewigkeit im Himmel wohnte, hat seine Form aufgegeben, ist wie als jüdischer Zimmermann auf diese Erde gekommen. Er hat sich auf die Menschen so eingelassen. Er war nicht ein Prediger, der irgendwie einen Meter über der Erde schwebte und vielleicht mit einem riesen Heiligenschein. So sehen wir ihn ja teilweise auf Bildern. Aber das war nicht Jesus. Er war Zimmermann. Er war einer von ihnen. Jesus kam auf diese Welt, war einer von ihnen. Er hat sich auf ihre Kultur eingelassen. Hat gelebt in der jüdischen Kultur, in der jüdischen Religion. Er hat gelebt mit den ganzen Festen, alles, was dazugehört hat, als Jude zu leben. Jesus war transparent, hat nichts vorgemacht. Er war schwach und verletzlich, deshalb konnten sie ihn ans Kreuz schlagen. Und Jesus, so wie Paulus, hatte Geburtswehen. Er hat immer wieder gesagt, warum checkt ihr das nicht? Warum versteht ihr das nicht? Jetzt bin ich so lange bei euch. Er hat ein Herz. Er war kein, hat er nicht dominiert, hat er nicht diktiert. Aber er wollte, dass starke Christen rauskommen. Dass Menschen, die mehr und mehr sind wie er. Lass uns einen Moment still sein. Und diese Worte nachwirken. Es geht nicht nur darum, irgendwie Christ, so allgemein Christ zu sein, an die christliche Doktrin zu glauben, sondern die Frage ist, sind wir auf dem Weg, wo Jesus immer mehr Gestalt in uns annimmt? Kannst du sagen, kann ich sagen, ich bin heute näher dran, ist Jesus sichtbarer in meinem Leben als vor einem Jahr? Haben wir jemanden, den wir anführen, wo ich sage, ich bin vielleicht noch nicht so weit, aber ich bringe jemand anders bei und ich kann Vorbild für jemand anders sein? Sind wir kulturell flexibel, dass wir das Evangelium so verpacken, dass Menschen, die nicht dran glauben, das gerne hören, weil wir uns auf sie einlassen? Lass einen Moment still sein. Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist und dass Gott, der Vater, nicht mit Zorn auf uns schaut, sondern mit Liebe, weil er deine Gerechtigkeit sieht, weil er Jesus sieht in uns. Aber Herr, wir bekennen dir auch, dass wir immer wieder fallen, dass wir immer wieder versagen, dass wir den Maßstab nicht erfüllen. Aber Herr, wir beten, nehme immer mehr Gestalt in uns an. Nehme immer mehr Gestalt in unserem Leben an. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir zu Gott singen. Und vielleicht ist das der Moment, wo wir nachdenken, überlegen, aber auch, wo wir einfach zusingen. Weil ein Prinzip, was wir in der Bibel sehen, ist, wir werden so wie das, was wir anbeten, das, was wir anschauen. Wenn ich ständig auf das Negative schaue, immer, dann werde ich negativ. Ich glaube, das können wir alle von uns sagen, oder? Wenn ich ständig mich konzentriere auf die Probleme, das Negative, werde ich immer mehr negativ. Wenn ich auf Gott schaue, werde ich immer mehr wie er. Und das ist deshalb, das ist nicht, wir beten Gott an, weil er Gott ist und weil er es verdient, dass wir ihn anbeten. Aber das ist sozusagen ein Nebeneffekt, der da passiert, wenn wir Gott anbeten, wenn wir auf ihn schauen, nicht auf die Probleme, nicht auf das, was uns belastet, nicht auf das, was uns runterzieht, werden wir immer mehr wie ihn. Und das ist ein schöner Nebeneffekt, oder? Können wir dazu stimmen? So, lass uns einen Moment nehmen, diese Lieder singen und sagen, ja, Herr, ich will auf dich schauen. Ich will dich anbeten. Ich will, dass du immer mehr Gestalt in mir annimmst. Amen.